ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Professor Hans-Werner Sinn.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Ich freue mich auch, dass Sie hier sind. Wundere mich ein wenig darüber, dass Sie in der 40-jährigen Geschichte von SWR 1 Leute erst heute das erste Mal zu uns kommen. Umso besser. Sie sind einer der bekanntesten Ökonomen im Land. Sie waren 17 Jahre lang Chef des Münchner IFO-Instituts. Kennen wir alle aus dem jährlichen IFO-Geschäftsklima-Index. Sie waren Professor für Volkswirtschaftslehre in München. Vieles mehr. Sie haben in Ihrer Zeit als IFO-Chef 9/11, die Folgen, die Einführung des Euro, die Bankenkrise, Eurokrise und die Annexion der Krim durch Russland erlebt. Viele Debatten haben Sie mitgeführt und geprägt. Was waren denn Ihre bewegendsten und beanspruchendsten Zeiten?
Am bewegendsten war der Fall des Eisernen Vorhangs, der Fall der Mauer, die deutsche Wiedervereinigung. Denn das waren ja Ereignisse, die man so jedenfalls nicht erwartet hatte. Und wenn dann noch nicht zu dem Zeitpunkt, dass der Kommunismus im Osten nicht funktionieren würde, dass das irgendwann mal zusammenbricht, ja, das war irgendwie aus theoretischen Erwägungen klar, aber wie lange das System sich noch würde halten können, das wusste man nicht. Und jetzt gab es ein friedliches Auseinanderdriften dieser Sowjetrepubliken 1991 und sich schon 89 ankündigend, natürlich mit dem Fall der Mauer und auch vorher schon mit der Solidarność-Bewegung in Polen. Und dann war die Welt eine andere. Fukuyama meinte ja sogar, die Geschichte sei jetzt zu Ende. Alle würden sich in die westliche Werteordnung eingliedern und die Marktwirtschaft etablieren und es gäbe keine Spannungen mehr auf der Welt und eitler Friede für immer.
Ja, diese Parabel, sagen wir mal, des Endes der Geschichte, die wird ja heute immer gerne wieder bemüht, wenn man heute draufschaut auf die damalige Zeit und wie sich alles entwickelt hat. Wie fühlen Sie sich denn, wenn Sie die Entwicklung heute sehen?
Stark beunruhigt, denn zwar hatten wir, ich erinnere mich an Diskussionen der 80er Jahre, schon im Ökonomenkreis darüber geredet, dass die Sowjetunion mal untergeht und dachten dann aber immer daran, dass sie in einem Bürgerkrieg untergeht und dachten an die möglichen Gefahren für uns und dass das dann zunächst nicht passierte, sondern eine friedvolle Entwicklung die ersten Jahre einsetzte. Das hat uns überrascht und was wir jetzt sehen mit dem Ukraine-Krieg ist ja eben doch dann das, was man immer befürchten müsste, dass dieses Imperium Russland versucht, mit militärischer Gewalt sich zusammenzufügen wieder und dass die Vasallenstaaten, die Mitgliedstaaten der Sowjetunion sich dagegen wehren. Also es ist dann doch nicht friedlich verlaufen. Und heute haben wir einen riesen Kladderadatsch in der Ukraine. Putin marschiert voran, er denkt gar nicht dran, Frieden zu machen. Er will die ganze Ukraine, er bombardiert Kiew. Der Bürgermeister von Kiew hat seinen Leuten empfohlen, die Stadt zu verlassen. Muss man sich mal vorstellen, wohin das noch führen wird. Und gleichzeitig spielt unser Freund Trump auf der anderen Seite des Atlantik quasi verrückt. Jedenfalls scheint es so. Und verlässt alle Regeln der internationalen Ordnung und greift sich die Ölvorräte in Venezuela, die größten der Welt sind, und redet davon, dass Kanada eingegliedert werden sollte und will Grönland haben, wenn nicht freiwillig, dann mit Gewalt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und das alles passiert innerhalb der NATO. Also das ganze Gefüge, das die Nachkriegsordnung gekennzeichnet hat, zerbricht im Moment. Und es ist sehr schwer, das zusammenzuhalten.
Sie haben gerade schon aufgemacht, wie sich die geopolitische Gesamtsituation verändert hat in den letzten Jahren. Und da fallen natürlich vor allem die Begriffe Russland, USA. Aber wir bleiben vielleicht mal kurz im Inland, weil Sie zuletzt auch viel über die deutsche Wirtschaft gesprochen haben. Mhm. Und da zeichnen Sie ja ein relativ dramatisches Bild. Wie dramatisch sehen Sie denn den Zustand der deutschen Wirtschaft?
Ja, Deutschland hat unter den OECD-Ländern also den entwickelten Ländern der Erde, seit 2018 so ziemlich das niedrigste Wirtschaftswachstum, rivalisiert ein bisschen mit Japan. Aber das liegt daran, dass eben das deutsche Geschäftsmodell jetzt zusammengebrochen ist durch den Krieg in der Ukraine. Es liegt, weil ja die Rohstoffe aus Russland und die Energie aus Russland nicht mehr zur Verfügung steht. Und es liegt aber auch an selbstgemachten Problemen bei der Energiewende, die in dieser Form nicht nur dramatisch übertrieben ist, sondern eben auch einfach nicht geht, nicht funktioniert. Nicht? Wir wollen den CO2-Ausstoß in noch den verbleibenden 20 Jahren bis 2045 praktisch auf null reduzieren. Und das heißt, die Lichter der Industrie gehen aus. Wir beobachten den Anfang schon sehr deutlich. Die Industrieproduktion ist seit 2018 um 15% gefallen im Automobilbereich. Und bei der Chemie, den beiden wichtigsten Branchen, die wir haben in Deutschland, haben wir eine Schrumpfung von 22%. Also diese Branchen sind schon zweimal dezimiert worden in den letzten Jahren.
Ja, kurze Zwischenfrage. Wenn Sie sagen, seit 2018 stagniert unser Bruttoinlandsprodukt, also das Wachstum, kann ja dann nichts mit der mit dem Ausbleiben der russischen Energie zu tun haben. Die kam ja erst 22.
Ja, genau. Was 2018 aber war, ist die Dramatisierung der Energiepolitik der EU mit der zum Beispiel Verschärfung auch der Flottenemissionswerte durch die EU-Verordnung, die CO2-Verordnung, die letztlich ein Verbrenner aus bedeutete und damit bedeutete, dass die deutschen Automobilhersteller ihre wichtigsten Produkte, nämlich diese hochmodernen Motoren, nicht mehr produzieren durften. Natürlich ist es kein hartes Aus gewesen. Man hat also für 2030 aber beschlossen, dass der CO2-Ausstoß so weit zu reduzieren sei, dass es 2,2 Litern Diesel-Äquivalenten pro 100 Kilometer entspricht. Und das ist ja fast schon ein Produktionsverbot für Dieselmotoren und auch Benzinmotoren. Das geht einfach technisch nicht. Es sollte die Formel erfüllt werden durch E-Motoren. In der Formel werden E-Motoren mit einem CO2-Ausstoß von null angesetzt, obwohl jeder weiß, dass ein Elektrofahrzeug natürlich auch CO2 ausstößt, nur ein bisschen weiter weg im Kohlekraftwerk oder auch im Gaskraftwerk. Denn der Strom wird ja nun nicht nur grün gemacht, sondern er wird eben auch durch fossile Brennstoffe erzeugt.
Ja. Das kann man ja ziemlich genau gegeneinander aufrechnen. Die Frage, die ich mir jetzt stellte, war, weil wir hatten ja gerade gesagt, wo sind die äußeren Faktoren, was ist hausgemacht, lässt sich ja in der Automobilindustrie vielleicht auch ganz gut zeigen. Denn viele sagen auch, und das betrifft uns in Baden-Württemberg hier ganz besonders, die Automobilindustrie hat es auch verpasst, sich innovativer aufzustellen. Und die Chinesen zum Beispiel haben es mit massiven Staatssubventionen vorgemacht. Die sind schon viel weiter, was die Elektromobilität angeht. Also der Markt hätte es sowieso geregelt.
Ja, nur gut. China hat das aus einem anderen Grunde gemacht als wegen des Weltklimas, sondern China geht es um die Stäube in den Städten. Die Städte, das sind ja alles Megastädte, die im Winter ganz schlechtes Wetter haben. Und der Smog dort, der war unerträglich, gesundheitsschädlich. Die mussten etwas tun, um die Auspüffe der Autos weit wegzubringen in die Kohlekraftwerke, die hunderte von Kilometern von den Städten entfernt sind. Nicht? Die erzeugen den Strom dort, emittieren das CO2 dort und auch andere Stäube vor allem, um die ging es ihnen, sodass die Städte sauberer wurden. Das ist ein legitimer Ansatz, aber das ist ja noch kein weltweiter Trend. Der weltweite Trend geht ja nicht in diese Richtung. Der weltweite Trend geht heute sogar stärker denn je zurück zum Öl. Sonst würde man ja Trump mit Venezuela und den größten Ölvorräten der Welt, die da liegen, übersehen, wenn man das glauben würde. Nicht? Also und wenn ein Trend gekommen ist zur E-Mobilität, dann ja nicht durch die Wünsche der Verbraucher, sondern im chinesischen Fall durch legitime umweltökonomische Erwägungen, aber Erwägungen, die in anderen Städten und in anderen Teilen der Welt nicht in dieser Form eine Rolle spielen und schon gar nicht in Europa.
Also Sie glauben, der Verbrenner hätte sich auf dem freien Markt, wäre es frei reguliert geblieben, durchgesetzt.
Ja, natürlich. Die brauchen sich ja nur die Gebrauchtwagenpreise anzuschauen für traditionelle Verbrennerautos. Die sind ja riesenhoch. Jeder will so ein Auto haben. Ja? Und die Leute sind nicht bereit, ein E-Auto stattdessen zu kaufen, außer sie werden durch massive Subventionen dahingetrieben. Mhm. Nicht?
Wir sind schon mitten im Thema mit Professor Hans-Werner Sinn, Ökonom und ehemaliger Chef des Münchner IFO-Instituts. Wir waren jetzt gerade beim Thema CO2-Ausstoß. Ich glaube, da müssen wir vielleicht eins klarstellen. Sie haben ja gesagt, CO2-Ausstoß auf null reduzieren. Damit meinen Sie wahrscheinlich Klimaneutralität oder ja, CO2-Neutralität.
Ja,
nicht
ja.
CO2 auf null ausstoßen.
Doch.
Geht ja gar nicht.
Ja, jedenfalls durch den Verbrauch fossiler Brennstoffe im Wirtschaftsprozess. Auf null soll das runter. Gut, netto. Man kann natürlich ein bisschen CO2 in die Erde stopfen, in Löcher. Sequestrierung heißt das unter der Nordsee und so. Das geht, aber die Kapazitäten sind vernachlässigbar, die da zur Verfügung stehen. Nein, das hat die EU beschlossen. Und das heißt, die Räder der Industrie in Deutschland dürfen sich nicht mehr mit fossiler Energie bewegen. Jetzt ist die Frage, wenn wir die fossile Energie nicht mehr kaufen auf den Weltmärkten, nehmen Sie mal das Öl, was passiert denn dann damit? Bleibt das dann in der Erde? Lassen die Scheichs das im Boden? Oder die Herrscher in Venezuela, Trump und Co. Ja, davon kann ja nicht die Rede sein.
Wenn sie es nicht mehr brauchen oder nicht mehr absetzen können, lassen sie es vielleicht im Boden.
Ja, vielleicht, aber es ist eben schon da. Und anders als bei der Produktion von normalen Wirtschaftsgütern geht es hier um Güter, die schon da sind. Die liegen auf Lager in der Erde. Es kostet fast nichts, die rauszuholen aus der Erde. Die Extraktionskosten spielen keine Rolle für die Preisgestaltung. Es sind reine Knappheitspreise. Die Marktpreise liegen meilenweit über den Extraktionskosten. Und deswegen kann man durch Nachfrageeinschränkungen seitens der Europäischen Union, die dazu führen, dass der Weltmarktpreis gedrückt wird, nicht erreichen, dass es sich nicht mehr lohnt, das Öl aus der Erde zu holen. Das Öl wird einfach nur anderswohin geliefert, auch sehr stark nach China. China hat die letzten anderthalb Jahrzehnte seine Ölnachfrage dramatisch ausgedehnt, viel schneller als den ganzen Rest der Energieproduktion. Und man muss das alles von unten her sehen, vom Boden her. Öl, das wir nicht kaufen, geht irgendwo anders hin über die Weltmärkte. Und das ist ein empirisches Phänomen, das kann man nachweisen. Der CO2-Ausstoß müsste ja über eine Reduktion und Drosselung der Ölproduktion dann runtergehen. Wenn das nicht passiert, wird das Öl, das wir nicht kaufen, anderswo auf der Erde verbrannt. Das ist eine logische, harte Folgerung.
Aber ist man jetzt falsch informiert, wenn man zum Beispiel sagen würde, wenn der Anteil der erneuerbaren Energien auch auf dem Weltmarkt steigt, brauchen wir doch gar nicht mehr so viel von den fossilen.
Ja, mach ja sein. Nein, das ist eben nicht die Konsequenz. Die Preise werden so nachgeben, dass es immer noch rentabel bleibt, für die Nachfrage das zu kaufen. Die ganze grüne Energie ist ein Add-on. Das kommt obendrauf bei der wachsenden Weltwirtschaft. Das wird zusätzlich als Energie verbraucht. Aber der CO2-Ausstoß durch den Verbrauch fossiler Energien erzeugt, wird nicht reduziert, wenn ein Teil der Welt, Europa nämlich, aufhört, das auszustoßen. Weil die Brennstoffe handelbar sind. Die Tanker machen eine Kurve und fahren anderswohin. Auch die Lastschiffe, die sagen wir mal, südafrikanische Kohle aus den dortigen Minen vorher gebracht haben für unsere Kohlekraftwerke, die fahren dann nach China und sonst wohin. Also wir können nicht, ist vollkommen unmöglich, durch unilaterale Nachfrageeinschränkungen nach fossilen Brennstoffen, und das ist das, worauf die europäische Politik im Kern hinausläuft, den weltweiten CO2-Ausstoß verringern. So geht es also nicht. Es geht nur durch einen großen Klimaklub, der ist aber schwierig herzustellen, in dem alle Länder sich einig sind. Und wenn das nicht so gemacht wird, dann gibt es nur eine Möglichkeit, unilateral wenigstens ein bisschen zu bewirken, nämlich Kohlenstoffe, die man in der Erde hat, nicht rauszuholen. Aber Europa hat nicht viel, hat nur die Braunkohle. Die Braunkohle sollte man drin lassen in der Erde, dann kommt dann keiner mehr ran. Und dieser Kohlenstoff kann ich oxidieren und kann ich in die Luft. Aber wenn wir vom Ausland kaufen und den Kauf jetzt einschränken, dann haben wir diesen Effekt nicht. Wir müssten direkt dann ja Einfluss nehmen können auf die Ölscheichs, können wir nicht. Oder wir müssten die Mengen an Öl und Kohle weiterhin auf den Weltmärkten kaufen und auf europäischem Territorium lagern und versiegeln, sodass da keiner rankommt. Das tun wir ja auch nicht.
Ja, aber man könnte ja, also ich habe jetzt mal Verständnisfragen, mehrere. Ja. Und zwar, die erste ist ja, das Fazit, was ich jetzt bei Ihnen raushöre, ist, Klimapolitik macht sowieso keinen Sinn, weil es global nicht eingehalten wird, also bringt sowieso nichts,
brauche ich gar nicht mit anzufangen. Durch Nachfragepolitik nicht.
Ja.
Aber durch Angebotspolitik.
Ja, und durch, sagen wir mal, internationale Verständigung und auch ein Stück weit Regulation vielleicht doch, oder indem man erneuerbare Energien vielleicht attraktiver macht als
so viel attraktiver. Kann man sie nicht machen. Warum nicht? Weil der Ölpreis ein Knappheitspreis ist, der nichts zu tun hat mit den Extraktionskosten. Der liegt eben weit über diesen Extraktionskosten. Selbst wenn es keine Extraktionskosten gäbe, gäbe es einen Ölpreis, der praktisch genauso hoch ist, wie der heute da ist. Die Anbieter haben sonst keine andere Verwendung für das Öl in der Erde. Sie verkaufen es, wenn auch zu niedrigeren Preisen. Das Angebot ist einfach nicht preisreagibel, sondern einfach starr und davon unabhängig. Und das ist ein empirischer Sachverhalt, den man nicht hinreichend zur Kenntnis nimmt.
Wir sind mitten in einer klimapolitischen Diskussion angekommen. Zwei Fragen dazu, Professor Sinn. Und zwar die eine ist, wir hatten vorhin China besprochen. Und China investiert ja massiv und baut erneuerbare Energien aus. Das kann es ja nicht nur sein wegen der Luftqualität in den großen Städten. Also wie erklären Sie sich denn, dass China so massiv dort investiert?
Naja, mein Argument ist ja nicht gegen die grüne Energie in jeder Hinsicht gerichtet. Die grüne Energie halt kann auch billig sein. In der Wüste Gobi gibt es halt viel Platz und viel Sonne und nie Wolken. Und da lohnt sich die Photovoltaik offenbar sehr gut. Und dann lohnt es sich auch, da zu investieren. Aber China investiert ja überall. China baut alle 14 Tage ein neues Kohlekraftwerk von deutscher Normalgröße, sagen wir mal. China investiert in die Kernkraft. China kauft vor allem Unmengen an Öl. Ich sagte das schon, das wissen viele Leute nicht. Viel schneller wächst die Ölnachfrage in China als die gesamte Energienachfrage in China. Aber sie entwickeln sich auf allen Bereichen. Sie sind energiehungrig, um ihre wachsende Wirtschaft, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, halt weiterzuentwickeln. Mhm. Und das ist kein Klimathema. Ja. Wir haben aber ein Klimathema auf der Welt. Und die Welt muss versuchen, weniger CO2 zu emittieren. Und dafür müssen die fossilen Bodenschätze in größerem Umfang in der Erde bleiben oder langsamer extrahiert werden. Das ist klar. Die Frage ist, wie man das erreicht. Man kann es aber nur von der Angebotsseite her sehen, von den Lagerstätten her sehen und nicht von dem Verbrauch her. Also unilaterale Verbrauchseinschränkungen bringen wirklich nichts, wenn es handelbare Brennstoffe sind, um die es hier geht.
Dass Sie sich ja offensichtlich Gedanken gemacht haben um das Thema und das auch schon lange tun. Eine Frage für Sie von SWR1-Hörerin Angelika Zehender. Die fragt, haben Sie eigentlich auch Vorschläge zur Lösung des Umweltproblems? Also weitermachen wie bisher, meint sie. So können wir ja nachfolgenden Generationen die Erde nicht hinterlassen. Ich glaube, da sind Sie sich einig.
Oder? Ja, da bin ich mir doch absolut einig. Und die Lösung nochmal ist also entweder der weltweite Klimaclub, das heißt ein Zusammenschluss von willigen Ländern, die gemeinsam die Nachfrage reduzieren und den Preis dadurch dann so weit drücken, dass sich die Extraktion nicht mehr löst. Und dass das im Prinzip theoretisch möglich ist, zeigt ein Experiment der Geschichte, nämlich die Corona-Pandemie. In der Corona-Pandemie standen die Räder der Industrie überall auf der Welt still. Die Nachfrage brach ein, der Ölpreis ging in den Keller und drohte so tief zu fallen, dass die Extraktion sich gar nicht mehr lohnen würde. Das zeigt, dass ein weltweiter Klimaclub durch Nachfrageeinschränkungen tatsächlich in der Lage wäre, die Ölscheichs und die anderen Ressourcenländer zu besiegen und sie zu zwingen, das Zeugs in der Erde zu lassen. Solange wir das aber nicht haben, und vorläufig sieht das nicht so aus, siehe Amerika, Trump und so weiter, dass wir das überhaupt hinkriegen auf absehbare Zeit, können wir unilateral, also allein ohne die Koordination mit anderen Ländern, wenig erreichen als Europäer. Ich nehme mal Europa als hier Einheit.
Also Sie sehen da auch wenig Effekt, eben zum Beispiel mit einem guten Beispiel voranzugehen als...
Ja, das ist eine der großen Lebenslügen, die überhaupt nicht funktioniert hat. Also die Aussage war, die Sonne schickt uns keine Rechnung und wir machen jetzt grüne Technologie. Die ganze Welt geht auf in diese Richtung und wir zeigen ihnen, wie es geht und wir verkaufen dann auch noch unsere grünen Produkte. Produkte, Pustekuchen, das hat ja hinten und vorne überhaupt nicht funktioniert. Die Sachen kommen im Zweifel auch aus China, die wir da installieren. Und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ist dadurch nicht gestiegen. Das war ein so dummes, vordergründiges, semantisches Argument, dass man sich als Ökonom nur wundern kann, wie man so etwas rational hat verbreiten können. Denn in Wahrheit ist natürlich dieser Weg in die grüne Energie sehr kostenträchtig gewesen, weil wir ja mit dem grünen Flatterstrom des Wind- und Wetterabhängig nicht alleine zurechtkommen. Das wissen wir ja. Wir brauchen ja die konventionellen Kraftwerke in ihrer gesamten Kapazität weiter, um in den Dunkelflauten, jetzt im Winter häufig, Himmel ist bedeckt, kein Wind, keine Sonne, dann trotzdem noch den Strom zu haben. Und diese Doppelstrukturen, die alten brauchen wir weiter, die müssen zwar nicht immer laufen, aber die Mannschaft muss da sein. Und die grünen neuen, die machen halt doppelte Fixkosten. Und das erklärt, weshalb Deutschland die höchsten Stromkosten auf der ganzen Erde hat.
Verlängern doch aber auch die Verfügbarkeit der Fossilen um ein Vielfaches, wenn ich die dann öfter mal auslassen kann, oder?
Ist das kein Vorteil? Ja, natürlich. Nochmal, es gibt schon Argumente. Ein wichtiges Argument ist auch der Sicherheitsaspekt. Jetzt, wenn Sie denken an militärische Konflikte, was alles so passieren kann. Wenn man seine Solaranlage am Dach hat, dann hat man wenigstens und eine Batterie im Keller, ja, für einige Tage noch so viel Strom, dass eine gewisse Grundversorgung zu Hause sichergestellt ist. Etwas wie in Berlin könnte dann ja nicht passieren, nicht, wenn das so wäre. Also es gibt schon auch Argumente, aber die liegen jenseits des Klimathemas. Das Klimathema kriegen wir alleine unilateral in Europa nicht in den Griff, auch nicht ansatzweise. Und es ist nicht so, dass wir nur ein bisschen erreichen, weil Europa so klein ist. Nein, nichts, weil die Brennstoffe gehandelt und woanders hin verschifft werden.
Auf unser Gespräch gab es sehr, sehr viele Rückmeldungen, sehr unterschiedliche Rückmeldungen, Menschen, die Ihnen zustimmen, andere, die, also ein sehr differenziertes Bild, sage ich jetzt mal. Was aber auffällt, Herr Sinn, ist, dass entweder man stimmt Ihnen vollkommen zu oder man ist vollkommen dagegen. Wie nehmen Sie diese ganze Diskussion um Klimapolitik und Energiepolitik in Deutschland wahr?
Ja, also für mich hat die grüne Bewegung einen richtigen Kern, das Klimaproblem. Ich selbst habe 50 Jahre das unterrichtet, dieses Thema, also Umweltpolitik und dann später auch in späteren Jahrzehnten das Klimapolitik. Ich bin durchaus grün bewegt. Die Zielsetzungen der Menschen sind richtig, aber als Ökonom schaut man nach der Frage, was sind die Instrumente? Ich habe das Ziel, ich will also den Klimawandel verlangsamen. Mit welchen Instrumenten kann ich das machen? Und meine Aussage, die ich getroffen habe, ist durch Nachfrageeinschränkungen der Art, wie wir Europäer das machen, denn das ist die gesamte Umweltpolitik im Klimabereich, nur bloße Kaufsverminderungen für Brennstoffe geht es nicht, nicht? Das ist die Kernaussage. Und ich lade jeden ein, meine Bücher dazu zu lesen, das grüne Paradoxon und auch andere Schriften. Auch im Internet gibt es Vorlesungen, die man bei YouTube verfolgen kann und so weiter. Es geht um Argumente.
Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, was Sie geschrieben haben.
Ja, das ändert ja nichts dran. Das sind ja grundlegende Probleme.
Ja. Kommen wir mal auf, weil man ja so als Mensch oft sich so wissenschaftlich oder in den Diskurs in den Wind stellt und oft der Mensch dahinter so ein bisschen verloren geht. Wenn man mal auf Ihr Leben schaut, dann haben Sie eine steile Karriere gemacht als Volkswirt. Sie waren mit 36 schon Professor, wurden dann oft nach Ihrer Einschätzung gefragt, so wie heute auch, und dann oft kritisiert, weil man sagt, der ist vom Linken zum Konservativen mutiert, der Mann über den Lauf seines Lebens. Das gibt einem dann das Etikett streitbar. Das haben Sie in Ihrer Autobiografie 2018 geschrieben. Ich weiß, was es heißt, arm zu sein. Was meinen Sie damit?
Ja, erstmal waren wir alle nach dem Krieg arm, aber meine Eltern nun besonders hatten gar nichts, nicht? Und wohnten in den ersten Jahren in einer Wohnung, die 30 Quadratmeter hatte. Zum Glück hatte ich meine Großeltern, die hatten etwas mehr Platz. Da war bittere Armut. Sie führte nicht so weit, dass wir hungern mussten. Aber das lag daran, dass wir am Lande wohnten. Und da hatte man eben doch sein Gemüse im Garten und die Kartoffeln und Schweine im Stall, meine Großeltern. Und da konnte man also sich dadurch lavieren, durch diese schwierige Zeit. Ja, natürlich weiß ich, was Armut ist und wie.
Es waren natürlich auch andere Zeiten, kann man sagen. Sie waren der Erste in der Familie, glaube ich, der ein Gymnasium besuchen konnte. Ist das
ja,
richtig?
Ja, ja.
Wie würden Sie denn Ihre Sozialisierung beschreiben, auch im Kontext der Zeit?
Also meine Sozialisierung fand im Gymnasium statt, in Bielefeld, in das ich mit 10 Jahren kam, später und vorher bei sehr liebevollen Eltern und vor allem liebevollen Großeltern da am Lande. Das, ich habe das als Kind ja nicht gemerkt, diese Armut, und als störend empfunden. Es ist nur eben so, später, als ich dann erwachsener wurde, da habe ich gemerkt, in welcher Armut wir eigentlich lebten. Und man musste sich durchkämpfen. Und gut, mein Vater hat das getan. Er war dann Fernfahrer gewesen und dann hat er als Taxifahrer gearbeitet und dann hat er sich ein kleines so ein Opel gekauft und war ein Taxischild drauf und dann verstehen Sie, dann hat man Tag und Nacht gearbeitet und dann kam also irgendwie hinreichendes Einkommen zustande. Meine Mutter hat permanent gearbeitet, sie war gelernte Friseusin. Und hat dann in einer Fahrradfabrik die Speichen eingezogen, ja, weil das Geld fiel ja nicht vom Himmel, sondern musste hart verdient werden. Das war eine Zeit, wo man zum Beispiel, nur mal um zu sagen, worum es geht, überhaupt nicht daran denken konnte, irgendwo, irgendwann einmal in ein Lokal zu gehen, um da zu essen. Nicht? Gut, bei einer Hochzeit, ja. Aber ansonsten doch nicht. Die Art der die Lebensweise, die man heute hat, um die Ecke gibt's also eine kleine Bude, wo man sich das Essen holt und so, das ist alles völlig undenkbar gewesen damals.
Hat das bei Ihnen so einen Aufstiegswillen ausgelöst?
Ja, ja, natürlich. Ich wollte aus der Armut raus und ich wusste immer, dass es wichtig ist zu arbeiten. Ich denke, ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, arbeite immer noch. Ich bin 77 Jahre. Ich kenne das gar nicht anders.
Einer, der sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hat, das ist der Wirtschaftswissenschaftler und Ex-IFO-Chef Professor Hans-Werner Sinn. Wenn ich das sage, einfache Verhältnisse, stört Sie das?
Nee, das ist ja so. Das ist ja so. Ich meine, uns wurde nichts geschenkt. Es war Armut nach dem Krieg. Ich bin 48 geboren. Da lag die Wirtschaft am Boden. Gut, die Bundesrepublik wurde gerade gegründet, die D-Mark wurde eingeführt. Das war natürlich dann der Beginn einer besseren Entwicklung. Das Wirtschaftswunder kam in den Jahren danach, aber in den ersten Jahren hat man das ja noch nicht so gemerkt.
Mhm. Sie sind schon lange öffentliche Personen, beteiligen sich schon lange, viele Jahre an den Debatten, die in Deutschland geführt werden, natürlich vor allem im Bereich der Wirtschaft. Wie gehen Sie denn mit Kritik an Ihrer Arbeit um? Also wenn Sie auch mal falsch liegen, wie gehen Sie da selber mit um?
Ach, ich habe da eine dicke Haut. Also ich meine, ich bin für den öffentlichen Diskurs und den harten Diskurs zur Sache. Ich habe keinerlei parteipolitische Bindung, sodass ich da völlig neutral bin. Ich fühle mich der Wissenschaft verpflichtet, der Wahrheit. Das zählt das Argument und nicht die Meinung.
Sind Sie deshalb schon früh aus der SPD ausgetreten?
Ja, ich war mit 18 mal ein Jahr oder zwei in der SPD. Ich war bei den Falken, möchte ich auch nicht missen. Das war eine schöne Zeit, sozialistische Jugend Deutschland. Das alles, was da auf dem Dorf möglich war, ob es nun der christliche Verein junger Männer war oder auch die Falken, das machte man mit, weil sonst ja nichts gab. Und es war eine schöne Zeit. Aber ich bin dann ausgetreten, weil sich die Parteimitgliedschaft nicht gut verbindet mit einer wissenschaftlichen Tätigkeit. Ich bin Ökonom. Beim Ökonomen geht es darum, wie die Wirtschaft funktioniert, wie die Gesellschaft funktioniert, was die Mechanismen sind, welche Politik man ergreifen kann, um bestimmte Ziele zu erreichen. Immer die Instrumentendebatte. Und das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Die denken, der will nicht dieses Ziel. Der will gar nicht, dass wir Klimapolitik machen. Davon kann nicht die Rede sein. Es muss halt funktionieren, nicht? Es geht um die Frage, was man tut, muss auch funktionieren. Das ist keine Gesinnungsethik nach Max Weber, sondern eine Verantwortungsethik. Man ergreift eine politische Handlung und die muss auch wirklich zum Ergebnis führen und nicht nur ein gutes Gefühl in der Magengegend erzeugen.
Ja, wenn man dann natürlich im Diskurs im Regen oder auch mal im Wind steht, muss man sich das vielleicht immer wieder vor Augen führen. Gab es denn mal Phasen, in denen Sie auch gezweifelt haben?
Woran?
An Ihrer Arbeit. ob sie das Richtige tun.
Nein, das, also ich meine, ich bin bereit, den öffentlichen Diskurs zu wählen. Das muss man als Volkswirt. Das, der Volkswirt diskutiert sich ja berufsmäßig, beschäftigt sich berufsmäßig mit Politikalternativen und muss die hart gegeneinander abwägen. Das ist ja nun das, eine freiwillige Wahl, dieses Fach zu studieren, nicht?
Sie haben vorhin betont, man muss hart arbeiten, um nach vorne zu kommen, nach oben. Ist das eine Tugend, die wir uns jetzt in Zeiten der Wirtschaftskrise auch wieder, also jetzt, wir haben in der ersten Stunde viel über Klimapolitik diskutiert. Ich wollte aber eigentlich, komme jetzt an die erste Frage, an den Ausgangspunkt dieser Sendung zurück. Da hatte ich Sie ja gefragt nach hausgemachten Problemen in der deutschen Wirtschaft. Wo sehen Sie die?
Gibt es da Zusammenhänge? Na gut, also über das Klimathema haben wir schon geredet. Das ist praktisch ein Produktionsverbot für die Industrie, die einfach Energie braucht. In diesem Umfang kommt die Energie über grüne Wege nicht zustande, wie man sie braucht, weil sie eben auch sehr flatterhaft ist und weil es gar nicht alleine geht. Ja, die grüne Energie tritt ein bisschen dazu, aber sie hat doch dazu geführt, dass wir die höchsten Energiekosten beim Strom jedenfalls auf der ganzen Erde haben. Ja, das ist der Hauptgrund. Und dann kommt dazu, dass Russland uns keine Energie mehr liefert, dass wir die teure LNG-Gas jetzt in Amerika kaufen müssen, dass uns die traditionellen Beziehungen jetzt in dem Krieg verloren gegangen sind. Das Geschäftsmodell von Deutschland ist praktisch ein bisschen zusammengebrochen. Und ein Glück, dass wir jetzt das Mercosur-Abkommen haben mit Südamerika, dass wir wenigstens mit denen freien Handel treiben können. Trump verbietet uns das ja. Trump hat Zölle, astronomische Zölle verhängt für europäische Produkte. Und er sagt hier, die deutschen Automobilfirmen, die sollen mal dicht machen in Europa. Die sollen alle nach Amerika kommen und da ihre Autos produzieren. Und dann könnten sie sie ja nach Europa rückexportieren. Nicht? Mhm. Das ist der Stand der Zeit. Und Europa sucht händeringend nach einer neuen Positionierung, also sowohl im politischen Bereich als auch im ökonomischen Bereich.
Wir sprechen nach den Nachrichten weiter, weil ich mir jetzt die Frage stelle, ich habe ja nach hausgemachten Problemen gefragt, jetzt sind wir bei den USA, bei Russland, können wir gleich gerne drüber sprechen.
Ja.
Sie sehen keine hausgemachten Fehler in der deutschen Wirtschaft?
Naja, doch, nochmal, Klimapolitik ist das Wichtigste, es hat nicht funktioniert. Dann haben wir im Bereich des Sozialstaates allerlei Fehlanreize, nehmen Sie mal das Bürgergeld, wir haben 3 Millionen Leute, die arbeitsfähig sind und nicht arbeiten, das ist doch irgendwas faul an dem System. Wir müssen auch die Anreizstrukturen dort verändern. Aktivierende Sozialpolitik ist ein großes Thema, war schon zu Schröders Zeiten ein Thema, hat auch halbwegs funktioniert, wurde aber rückabgewickelt im Laufe der Zeit. Da müssen wir irgendwie wieder hin, anknüpfend an die Diskussion vor 20 Jahren.
Sie haben vorhin die US-Zollpolitik angesprochen und das Mercosur-Abkommen. Jetzt ist es natürlich so, dieses Mercosur-Abkommen wird ja kritisiert, weil viele sagen, dieses Freihandelsabkommen ist ja schön und gut, kommt aber viel zu spät. Man hat vor 25 Jahren damit begonnen, das zu verhandeln. Inzwischen ist es aus der Zeit gefallen, gerade weil zum Beispiel die USA sich über ihre Zollpolitik abschotten. Ist das Mercosur-Abkommen sinnvoll oder ist es tatsächlich aus der Zeit gefallen?
Das Wort aus der Zeit gefallen sagt mir nun gar nicht so kein Argument, sondern einfach ein Schlagwort.
Naja, nützt nichts, so nee, sinngemäß.
Ja, natürlich nützt es umso mehr, da der Verkauf unserer Waren nach Amerika eingeschränkt wurde durch die 15% Zölle auf alles, die Amerikaner verhängt haben, ist es umso wichtiger, einen anderen Markt ersatzweise zu finden. Und der liegt in Südamerika. Brasilien und Co. Sind insgesamt ein riesiger Markt, der Europa gut tut. Und zwar in beide Richtungen. Es geht ja nicht nur darum, dass wir unsere Produkte verkaufen können. Zum Beispiel die alten bösen Verbrennerautos, die da weiterfahren dürfen. Sondern dass wir auch billig Agrarprodukte einkaufen können. Das wird häufig übersehen. Der Sinn und Zweck des Handels ist ja nicht exportieren zu können, sondern importieren zu können. Vom Import steigt ja der Konsumstandard. Davon hat man ja was. Aber man kriegt die Importprodukte halt nur, wenn man Geld hat. Und das Geld muss man verdienen durch die Exporte, nicht? Die Verbraucher werden sehr stark profitieren davon, dass eben Grundnahrungsmittel billiger werden und ihr Lebensstandard auf diese Weise steigt. Das ist der Handelsgewinn, den man hat.
Sehen Sie trotzdem ein Problem in der Tatsache, dass unser Exportüberschuss ja seit Jahren auch rückläufig ist, weil wir zwar immer noch viel exportieren, aber eben weniger nach China und in die USA vor allem?
Ja, dieser Exportüberschuss war immer schon ein bisschen problematisch, weil man verschenkt ja die Güter nicht, natürlich nicht, sondern man will Geld verdienen und legt das auf eine hohe Kante. Also Deutschland hat ein riesiges Nettoauslandsvermögen akkumuliert über die Exportüberschüsse im Laufe der Zeit von etwa 4 Billionen Euro. Das ist so viel, wie es China auch hat oder Japan. Diese drei Länder haben riesige Überschüsse erzeugt. Und andere Länder auf der Erde haben halt Defizite erzeugt. Also insbesondere die Amerikaner, die haben also ein Defizit von akkumuliert 26 Billionen Dollar. Das ist die Nettoauslandsschuld, die die Amerikaner haben. Die Amerikaner haben über ihre Verhältnisse gelebt. Sie haben selbst nicht mehr so viel exportiert, haben stattdessen Schuldscheine exportiert, wenn man so will, und haben sich auf diese Weise dann Waren besorgt im Rest der Welt und anschreiben lassen, um es banal auszudrücken. Und dadurch ist eine Finanzproblematik entstanden für die amerikanische Volkswirtschaft im Ganzen und den Staat insbesondere. Die sind alle hochverschuldet. Und das ist einer der Gründe für die Erklärung der aggressiven Politik von Trump. Der sucht sich Geld, wo er es finden kann. Und das ist das gemeinsame Motiv aller seiner Aktionen.
Ist das auch die Erklärung für den Konflikt des US-Präsidenten? Der hat ja gestern, glaube ich, erst den Druck auf den Chef der US-Notenbank, die Federal Reserve, also wir sagen ja Fed kurz, den Jerome Powell erhöht. Das Justizministerium ermittelt nun gegen ihn. Er sagt in der Stellungnahme, das sei politisch motiviert. Es sei ein Kampf gegen die Unabhängigkeit der US-Notenbank. Ist das aus denselben Gründen, dass man versucht, mit politischem Druck den Leitzins zu senken?
Ja, schauen Sie, Amerika, der amerikanische Staat gibt 13% seines Budgets für Zinsen aus auf die akkumulierte Staatsschuld. In Deutschland sind das nur 2%, ein bisschen mehr als 2%. Und diese 13% des Budgets ist ungefähr so viel wie die gesamten Verteidigungsausgaben der Vereinigten Staaten. Wie kann man das senken? Zum Beispiel dadurch, dass man das Zinsniveau mit der Macht der Notenbank nach unten drückt. Und das ist das, was Trump will, nicht? Wenn man die Zinsen aber zu stark senkt, sehr stark senkt, dann hat das nicht nur direkte Vorteile für den Staat, sondern es erzeugt sekundär auch noch eine Inflation. Und in der Inflation erodiert die Staatsschuld. Die nominell bleibt sie zwar, aber alle Preise, alle Löhne, alles geht nach oben, sodass relativ dazu die Staatsschuld immer unwichtiger wird. Und durch diese Inflation will er sich implizit, kann man das unterstellen, eines Teils dieser Staatsschuld entledigen. Und der Powell war halt da ein Widersacher. Der wollte das nicht mitmachen, denn die Aufgabe der Fed ist es ja auch, Preisstabilität zu gewährleisten. Und Trump sagt, was ich politisch will, ist aber wichtiger, was du, als das, was du willst. Gut. Wir haben einen Angriff auf die Notenbank, Unabhängigkeit in Amerika. Ich hoffe nicht, dass das Schule macht.
Ist das ein mögliches Szenario für Europa?
Wir haben ja die Unabhängigkeit viel stärker verankert in dem Maastrichter Vertrag in Europa. Das ist die Grundvoraussetzung, die Deutschland verlangt hatte seinerzeit, und die wird auch erfüllt.
Also so einen politischen Druck, der hoch wird auf die EZB,
können Sie sich natürlich jetzt Stand
heute nicht vorstellen?
Ja, das geht subtiler, nicht? Wir haben ja den EZB-Rat, da sind die Zentralbankpräsidenten drin, die sind für eine begrenzte Zeit in ihrem Amt, und die werden natürlich nach politischen Kriterien vorher ausgewählt. Und die sind im Gemeinwohl verpflichtet. Man kann aber überlegen, ob sie vielleicht das Gemeinwohl im Sinne ihres eigenen Landes ein bisschen uminterpretieren, nicht? Der Vorwurf gegen die EZB ist schon auch da, dass sie eine sehr lockere Geldpolitik zur Rettung überschuldeter Staaten des Mittelmeerraums betrieben hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Da ist schon was dran. Aber wird es besser, wenn die Politik direkt Einfluss nähme auf die Entscheidungen der Geldpolitik? Nein, Gott bewahre. Dann gibt es eine große Inflation. Weil die Staaten sich gerne zu viel Geld drucken dann.
Inflation, da haben Sie gesagt, das ist ein Ziel zum Beispiel der Angriffe, die jetzt gerade auf die Unabhängigkeit der Fed gefahren werden in den USA. Eine andere ist vielleicht auch eine Abschwächung des Dollars. Die Kapitalmärkte und der Dollar reagieren ja auch sofort. Gestern ging der Dollar runter, als die Ermittlungen gegen Powell bekannt wurden. Profitiert die US-Regierung von einem schwächeren Dollar? Ist das gewollt?
Ja, die Wirtschaft wird angekurbelt. Ich glaube, das will Trump. Wenn der Zins gesenkt wird in Amerika, dann führt das sofort zu Wechselkursänderungen, weil natürlich die Kapitalanleger versuchen, dem zuvorzukommen und ihr Geld dann nach Europa zu tragen oder sonst wohin auf der Welt. Und Trump kommt diese Wechselkurssenkung, die Abwertung des Dollars entgegen, weil dann die Wirtschaft einen Stimulus kriegt und er stellt sich ja bald zur Wiederwahl, also er will dann ein gutes Konjunkturklima haben und dass dabei die Inflation auch noch verstärkt wird, das drängt er argumentativ beiseite, nicht? Mhm. Und das Schöne für ihn ist ja, dass die Inflation dann auch die Staatsschulden erodieren lässt, wo er nicht weiß, wie er mit denen so richtig fertig werden soll.
Hat das, wenn wir jetzt so auf die USA schauen, auch Folgen für uns? Also zum Beispiel für den Dollar als Leitwährung?
Ja, er beschädigt das. Er beschädigt die Rolle des Dollar als Leitwährung. Es gibt ja auch alternative Versuche. Der Euro sollte ja positioniert werden, hat es auch ganz gut geschafft, aber lange nicht auf dem Niveau des Dollar. Und der Renminbi von den Chinesen, der versucht sich in Asien zu etablieren als Leitwährung. Es gibt Direktüberweisungen mit Kryptowährungen, die in Renminbi stattfinden können, unter Kontrolle und Schutz der chinesischen Notenbank. Also, dass die Amerikaner ihre Hegemonie da bei der Währung auf Dauer aufrechterhalten können, ist ein bisschen zweifelhaft geworden. Ja. Vorläufig noch, keine Frage, aber was da getan wird, stärkt den Dollar nun eben nicht.
Ja. Es kamen, ich habe ja gesagt, viele Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer. Jetzt sind auch mal Sachfragen dabei. Martin aus Schorndorf fragt, sollte Deutschland, weil Sie vorhin von den extremen Werten gesprochen hatten, die wir im Ausland akkumuliert haben in Deutschland, sollte Deutschland seine Goldreserven aus den USA zurückholen?
Ja, natürlich. Wir haben riesige Goldreserven. Die sind in den 60er Jahren entstanden. Da hatten wir ein Festkurssystem, ein Bretton Woods System und Deutschland wurde für die Exportüberschüsse von anderen Ländern mit Gold bezahlt, statt mit Dollar, wie es auch möglich gewesen wäre, weil das Gold damals so billig war. Ja? Und die liegen jetzt in Amerika, diese Reserven. Und heute sind sie ein Riesenschatz angesichts der gewaltigen Aufwertung des Goldes, die wir beobachtet haben. Aber die Amerikaner wollen das nicht so gerne rausrücken, weil sie sagen, das Gold, das in ihren Tresoren liegt, ist auch noch ein Druckmittel, nicht? Wenn Europa nicht so spurt, wie sie es gerne hätten, dann können sie immer noch sagen, hier, was ist eigentlich damit? Und wir haben noch eine Forderung gegen euch, die müssen wir verrechnen und so weiter. Also sicher ist das Gold nur, wenn es bei uns physisch liegt. Also und da liegt ein Problem.
Aber so einfach, wenn ich Sie richtig verstehe, wäre das gar nicht, das zurückzuholen.
Nein, De Gaulle hat ja 68 versucht, das erfolgreich darauf gedrungen, das Gold, das Frankreich in Amerika hatte, zu holen und hat ein Unterseeboot geschickt und das hat das abtransportiert, aber danach war Schluss und Deutschland hat das nicht nachgemacht, konnte es auch nicht nachmachen, es war viel zu abhängig von Amerika.
Wir könnten noch viel besprechen, Professor, Sie müssen an der Stelle jetzt einen Schlussstrich machen. Ich bedanke mich für Ihren Besuch in SWR1, Leute.
Ja, ich danke Ihnen auch. War ein interessantes Gespräch mit ganz, ganz vielen Themen.
Danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.